Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort, das Evangelium dieses Sonntags aus Lukas 19, die Verse 41 bis 48. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, segne jetzt dein Wort an unser aller Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, liebe Gemeinde, dass Medaillen oder Münzen oder Geldscheine zwei Seiten haben, das ist bekannt. Wir kennen auch sonst viele Dinge, die zwei Seiten haben, oft eine gute und eine weniger gute Seite. Liebe Schüler, entschuldigt, dass ich euch heute schon an den ersten Schultag am Montag in einer Woche erinnere, aber für die Schüler wird dieser Montag in einer Woche wahrscheinlich auch zwei Seiten haben. Auf der einen Seite freuen sie sich, ihre Klassenkameraden wieder zu sehen, jedenfalls den einen oder anderen. Und auf der anderen Seite ist es eben dann leider mit dem Ausschlafen vorbei. Oder die Älteren unter uns. Viele freuen sich auf das Rentnerdasein. Nicht mehr zeitig früh aufstehen müssen, nicht mehr auf Arbeit gehen müssen, Zeit zu haben für das, wonach einem ist. Ja, das klingt verlockend, aber das hat eben auch noch eine andere Seite, denn das Rentenalter ist oft damit verbunden, dass in dieser Zeit sich die eine oder andere Krankheit einstellt und nicht wieder gehen will. Es gibt also viele Dinge, die uns bekannt sind, die zwei Seiten haben, und wir haben uns daran gewöhnt. Das Evangelium des heutigen Sonntags, das zeigt uns, dass auch Jesus Christus zwei Seiten hat. Und wir sollten beide bedenken. Du kannst dich über seine Güte freuen, aber du solltest dich vor seinem Ernst warnen lassen. Du kannst dich über Jesu Güte freuen. Das Wort Güte, das ist uns bekannt, aber wie würden wir es eigentlich erklären? Vielleicht jemanden aus einem Ausland, dessen Muttersprache eben nicht Deutsch ist. Im Duden heißt es einfach freundlich, nachsichtige Einstellung gegenüber jemandem. Freundlich, nachsichtige Einstellung gegenüber jemandem. Das ist die Erklärung für das kurze Wort Güte. Wir können auch sagen, es ist die Einstellung von jemandem, der dem anderen nichts Böses will. Im Zusammenhang mit dem, was der Duden sagt, würde das bedeuten, man will dem anderen nichts Böses, weil man ihm seine Fehler freundlich nachsieht. Und wenn Jesus gütig ist, dann bedeutet das eben auch, er meint es gut mit dir, er will dir nichts Böses, sondern dein Bestes, weil er dir deine Fehler, deine Sünden, deine Schwächen nachsieht. Ihr Lieben, das können wir deutlich beobachten an Jesu Verhalten gegenüber seinem Volk, gegenüber Jerusalem ganz besonders. Er kommt auf die Stadt zu, sieht diese gewaltige, große Hauptstadt und den hell strahlenden, weil aus weißem und Stein und goldenem Schmuck gefertigten Tempel. Aber statt sich großartig zu freuen über den herrlichen Anblick, wie es vielleicht Touristen getan haben, weint er über Jerusalem. Er weint beim Anblick der Stadt. Na, nun können Tränen ja sowohl Ausdruck der Freude sein, als auch des Schmerzes oder des Leids oder der Trauer. Die Worte Jesu, die verraten uns, was die Ursache für seine Tränen sind. Es sind eben keine Freudentränen, sondern es sind Tränen der Trauer und des Schmerzes. Das mag uns verwundern. Nur kurz zuvor war Jesus in Jerusalem eingezogen unter dem Jubel der Massen. Sie hatten sogar ihre Obergewänder auf die Straße gelegt, damit er gleichsam wie auf einem roten Teppich in diese Stadt einzieht. Man hat ihm gehuldigt, gelobt, seit er da kommt, im Namen des Herrn. Und kurz darauf trauert Jesus über Jerusalem und seine Bewohner. Wie passt das zusammen? Nun, an dieser Gefühlsäußerung Güte und an dieser Gefühlsäußerung des Weinens können wir sehen, was ihn dazu bewegt und wie freundlich er seinem Volk und auch den Bewohnern Jerusalems eigentlich begegnen möchte. In Liebe hat er die Glieder seines Volkes immer wieder besucht, ist auf sie zugegangen, hat mit ihnen gesprochen. Er hat ihnen gezeigt, er ist der, auf den sie schon seit Generationen warteten. In Wort und Tat hat er das belegt, indem er erfüllte, was die Propheten lange Zeit vorher von ihm angekündigt hatten. Er, der wahre Gott, hat sich ganz arm und gering gemacht. Er ist Mensch geworden, damit sie bei ihm eine ewige Heimat finden können. Die ungemütlichen Umstände seiner Geburt, wir erinnern uns, gleichsam auf der Durchreise hin nach Bethlehem, gerade so, dass sie noch einen Stall gefunden haben, wo Maria das Kind zur Welt bringen konnte, gerade so, dass da eine Krippe war, die ihm als erstes Bett dienen konnte. Aber auch seine dreijährige Wanderschaft im Alter von etwa 30 Jahren, seine Predigten und seine Wunder, alle verfolgten nur ein Ziel. Er wollte sein Volk besuchen aus der Höhe, um es zu erlösen, wie es der Vater Johannes des Täufers gesungen hat. Und obwohl Jesus beim Anblick der Stadt über die Bewohner Jerusalems weint und sagt, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist vor deinen Augen verborgen, nutzt er doch jeden noch verbleibenden Tag bis zu dem wirklich schwärzesten Freitag der Geschichte der Menschheit. Es ist der Karfreitag, am Ende der Woche, an dem er am Kreuz elendiglich stirbt. Lukas berichtet uns im Geist Gottes und er lehrte täglich im Tempel. Gerade in dieser letzten Woche war er jeden Tag im Tempel, an dem Ort, der doch das Haus Gottes bildete, um dort das Volk zu lehren, zu warnen, zu trösten, einzuladen. An dem allen wird seine unendlich große Güte, seine freundlich nachsichtige Gesinnung zu seinem Volk sehr deutlich. Dieser Jesus aber, der ändert sich nicht. Im Alten Testament, da hat er gegenüber Mose seinen Namen wie folgt beschrieben. Jahweh, ich bin, der ich bin. Und dasselbe könnte man auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der unveränderlich gnädige und barmherzige Herr in seiner Treue. Und dieses Yahweh, das findet sich auch wieder in dem Namen Jesus. Jesus bedeutet so viel wie der Herr ist Hilfe. Dieser Jesus, der ändert sich nicht, diese gütige Gesinnung, die er zu seinem Volk damals hatte, die hat er auch heute zu dir. Er ist dir freundlich und nachsichtig gegenüber eingestellt. Er hatte nicht nur sein Volk damals im Blick, sondern auch dich und mich, als er den Weg über diese Erde hin zum Kreuz ging. Er hatte deine und meine Sünden mit auf sich genommen, auf seine Schultern, hat sie mit ans Kreuz getragen, sein Blut vergossen und auch für dich und für mich gesagt, es ist vollbracht. Du bist mit meinem Vater im Himmel versöhnt. Ganz gleich, wie groß oder klein dir die Sünde erscheinen mag, für Gott sind sie alle groß und Jesus hat sie alle weggenommen und ans Kreuz geheftet. Daran darfst du seine unendlich große Güte erkennen. Und in dieser Güte geht er dir heute noch Tag für Tag nach durch sein heiliges Wort. So wie er besonders in der letzten Woche vor seinem Sterben am Kreuz jeden Tag im Tempel lehrte, spricht er heute täglich zu dir aus den Andachten, aus seinem Wort. Spricht er sonntags zu dir im Gottesdienst und donnerstags zur Bibelstunde. Er hat zu seinen Dienern gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und so darfst du wissen, dass du Jesu Stimme hörst, auch aus dem Mund der Prediger, die sein Wort führen. Du kannst dich also wirklich freuen über Jesu Güte. Wir hatten am Anfang gesagt, Medaillen und andere Dinge haben zwei Seiten. Jesus hat auch zwei Seiten. Wir haben jetzt gerade über die schöne Seite nachgedacht, seine Güte, seine freundlich nachsichtige Gesinnung. Jesus hat aber auch noch eine andere Seite und die müssen wir genauso festhalten und bedenken. Und sie wird deutlich aus unserem Text. Lass dich also von Jesu Ernst warnen. Heute hört man die Menschen oft vom lieben Gott reden. Doch viele, die das so sagen, die machen sich ihren Gott selbst zurecht. Sie lästern den lebendigen Gott. Sie verhöhnen und verspotten ihn förmlich. Sie übersehen seinen heiligen Eifer, von dem er doch schon im ersten Gebot deutlich spricht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und in dem Zusammenhang weiter, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Ja, Gott ist ein liebender Gott, ohne jede Frage. Es ist dieselbe Medaille, bloß die andere Seite. Er hat auch einen heiligen Ernst, einen heiligen Eifer. Er eifert und achtet sehr auf seinen Ruf, auf seine Ehre, auf seinen Namen. Unser heutiges Evangelium lenkt unsere Blicke auf die letzten Tage des sogenannten Gnadenjahres des Herrn Jesus. 3 Jahre war er durchs Land gezogen und dieses letzte Jahr, das trägt besonders diesen Namen Gnadenjahr. Die Bewohner Jerusalems haben jedoch mehrheitlich die gnädige Heimsuchung ihres und unseres Herrn und Retters, des Messias, nicht wahrgenommen, weil sie sie nicht wahrnehmen wollten. Sie haben ihre Gnadenzeit nicht erkannt, sie haben nicht erkannt, was zu ihrem Frieden dient, wie Jesus es ausdrückt. Sie wollten es nicht wahrhaben, sie wollten sich nicht zur Umkehr rufen lassen, sie hatten sich bequem eingerichtet, sie hatten sich einen anderen Messias vorgestellt, so wie die Menschen heute sich einen anderen Gott vorstellen. Aber es gibt keinen anderen Gott als den, wie er sich in seinem Wort der Bibel offenbart. Statt der freundlichen Einladung, Jesu zu folgen, brachten sie wie ihre geistlichen Führer, ihre Geschütze in Stellung gegen Jesus. Statt sich von ihm retten zu lassen, forderten sie seinen Tod. Am Anfang der Woche jubeln sie ihm zu, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und am Ende derselben Woche, da riefen sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas frei. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war, und wegen eines Mordes ins Gefängnis gekommen. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Jesus sagt kurz zuvor, dass sie nicht erkannt haben, was zu ihrem Frieden dient, weil es ihnen verborgen war. Jesu Person und sein Liebeswerk war für sie ein Geheimnis geblieben, sodass schließlich sein Kreuzestod für sie ein Ärgernis sein musste, an dem sie sich stießen. Mit Tränen in den Augen kündigt Jesus das drohende Gericht über diese Stadt, in der doch sein Haus stand, an. Es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Etwa 40 Jahre später hat sich erfüllt, was Jesus hier ankündigte. Wir hörten es heute in der Begrüßung. Im Jahr 70 ist Jerusalem durch die Römer gefallen. Und auch der gewaltige und große Tempel ist dieser Belagerung und der Eroberung zum Opfer gefallen. Und viele sind gestorben in diesen Tagen. Und gerade daran wird Jesu Ernst sehr deutlich. Was er sagt, das wird und das muss sich erfüllen. Aber wir sind nicht in der Rolle der Zuschauer, dass wir uns zurücklehnen könnten und mit dem Finger auf die bösen Bewohner von Jerusalem zeigen könnten. Das ist nicht unsere Aufgabe und das wäre auch nicht gut für uns. Vielmehr sollten wir Jesu Ernst gleichsam wie einen Spiegel vor uns selbst halten. Sollten uns darin betrachten und unsere innere Einstellung zu Jesus. Wir hörten vorhin, wie gnädig und liebreich, wie gütig uns Jesus täglich heimsuchen möchte. Und wie gehen wir mit seiner Einladung um? Folgen wir ihr? Nehmen wir uns jeden Tag die Zeit und seien es 5 Minuten für die tägliche Andacht? Und wer sie nicht lesen will oder kann, der kann sie hören. Es gibt sie als Podcast, es gibt sie auf unserer Internetseite zu hören, man kann sie am Telefon hören. Und ich habe noch keine dieser Andachten gesehen, die länger als 4 Minuten ist. Die meisten sind unter 3 Minuten gesprochen. Nehmen wir uns diese Zeit? Oder schlagen wir sie aus? Erkennen wir nicht, was zu unserem Frieden dient? Wie wollen wir Jesus einmal erklären, wenn wir vor seinem Richterstuhl stehen, warum wir seine gnädige Heimsuchung ausgeschlagen haben? Wie wollen wir entschuldigen, dass wir zu bequem waren oder uns dieses oder jenes mehr interessierte als sein Wort? Sei es in der privaten Andacht zu Hause, sei es besonders aber auch im Gottesdienst oder in der Bibelstunde. Ist es nicht erbärmlich, wenn von über 200 Leuten 12 zur Bibelstunde kommen? Lassen wir uns fragen, warum wir nicht gehen. Warum wir uns nicht einladen lassen von Gott. Sind wir wirklich der Meinung und so hochmütig, dass wir denken könnten, das wissen wir doch alles schon? Erkennen wir nicht, was zu unserem Frieden dient? Lassen wir uns von Jesu Ernst warnen. Von dem Ernst, den er deutlich gezeigt hat damals, als er über Jerusalem weinte und der deutlich wurde in den Worten über Jerusalem, in der Gerichtsandrohung, die sich 40 Jahre später erfüllte. Jesus will uns gnädig heimsuchen. Er kommt uns gütig entgegen. Er will uns unsere Sünden nachsehen, er will sie uns von Herzen gern vergeben. Er kommt mit seinem Evangelium zu uns, Tag für Tag, Woche für Woche. Wir sind einmal getauft worden. Wir sind Kinder Gottes geworden. Können wir uns darauf ausruhen? Ist es nicht vielmehr so, dass der Glaube etwas ist, was jeden Tag lebt? Und was jeden Tag belebt werden muss durch seinen Geist, durch Gottes Heiligen Geist. Und er will das tun. Das verspricht er und er macht das. Jeden Tag neu durchs Evangelium. Wenn aber ich dieses Evangelium liegen lasse, wenn ich zwar vielleicht sogar zum Gottesdienst komme, aber nicht hinhöre auf das, was Gott mir da sagen lässt, dann kann es sein, dass ich zwar mal getauft war, aber am Ende trotzdem verloren gehe. Jesus ist ein liebender Gott. Jesus begegnet dir in seiner Güte. Aber er lässt dich auch warnen, dass wir uns nicht zu bequem einrichten und meinen, uns kann doch nichts passieren. Das dachten die Bewohner von Jerusalem auch. 40 Jahre später wurden sie eines Besseren belehrt. Wie ernst es Jesus wirklich ist um sich, um sein Wort und um die Heiligkeit und die wunderbare Heimat seines Vaters, sein Haus. Das wird deutlich an dem zweiten Teil unseres Predigtextes, in dem wir hören, wie er in den Tempel geht, sich eine Geisel macht und die Händler und Wechsler aus diesem Vorhof der Heiden austreibt. Gottes Haus soll ein Bethaus sein, hat er gesagt. Und sie haben es zur Räuberhöhle gemacht. Sie waren nicht gekommen, um zu beten. Sie waren nicht gekommen, um die Opfer von Herzen darzubringen, die Gott wollte, sondern sie waren gekommen, um Geschäfte zu machen. Warum kommen wir zum Gottesdienst? Warum lesen wir Bibel? Wir sollten es tun, um Gott die Ehre zu geben und uns von ihm dienen zu lassen, von ihm helfen zu lassen. Wer im Gottesdienst nicht bei der Sache ist, ihn vielleicht nur besucht wie eine Vereinsversammlung. Unsere Aufgabe in der Gemeinde, nicht zuerst und vor allem zur Ehre Gottes verrichten. Der ähnelt den Bewohnern Jerusalems damals. Der ähnelt den Händlern und Wechslern im Tempel, im Vorhof der Heiden. Der entheiligt Gottes Haus. Im heutigen Evangelium sehen wir, wie ernst Jesus die Ehre Gottes ist. Mag sein, dass die Worte, die wir jetzt gerade gehört haben, die wir uns vor Augen geführt haben, die ich euch sagen musste, für uns wie Peitschenschläge waren, wie damals die Peitschenschläge für die Händler und Wechsler. Ja, Peitschenschläge tun weh. Lassen wir sie einen heilsamen Schmerz für uns sein. Wir wissen nicht, wie viel Gnadenzeit der Herr uns gibt. Ob es noch 40 Jahre sind? Oder ob wir heute auf dem Heimweg tödlich verunglücken? Oder heute Abend an einem Herzinfarkt sterben? Oder ob Jesus vielleicht nachher schon wiederkommt? All das wissen wir nicht. Aber wir wissen, er ist gut zu uns. Er ist freundlich und nicht nachtragend. All denen gegenüber, die in ihn ihren Heiland erkennen. Und du bist geladen, dazu zu gehören. Lass dich doch von ihm einladen. Lass dir von ihm deine Sünden wegnehmen. Dann darfst du einmal heimgehen in seine ewige Herrlichkeit und musst dich nicht fürchten vor seinem heiligen Ernst. Jesus hat zwei Seiten. Er ist voll Güte dir gegenüber. Aber er hat auch einen heiligen Eifer und einen heiligen Ernst. Und davon sollten wir uns warnen lassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.